25-30% vom gesamten Protein, was wir im Körper haben, das ist ja Kollagen.
Könnte es nicht sogar sein, dass Proteinpulver am Ende genau den gleichen Effekt hat?
2 Monate trainieren und sagen, jetzt bin ich ready für einen Halbmarathon. Das Problem sind da immer die Gelenke und Sehnen und Bänder.
Gerade dieses Bindegewebe braucht einfach eine Zeit, um sich anzupassen.
Teilweise über 6 Monaten.
Standardmäßig werden es hydrolysierte Kollagenpeptide sein. Das ist, wie gesagt, relevant auch für die Bioverfügbarkeit. Und ein hohes Molekulargewicht ist tendenziell schlecht für die Bioverfügbarkeit.
Dieses native, nicht denaturierte Kollagen, das hat einen konkreten Anwendungsfall bei Arthrose, Gelenkverschleiß, Autoimmunerkrankungen, die es ja auch gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Grüß dich Mario.
Wir reden heute über Kollagen als Thema, weil da es ja auch in den letzten, ich sage jetzt mal 5-6 Monaten, noch einige Kontroversen gegeben hat. Ne? Zuerst ist eine sehr große Studie rausgekommen, die gesagt hat, Kollagensupplementierung, eigentlich bringt das gar nicht so viel. Jetzt ist erst im Januar eine sehr noch größere Studie eigentlich rausgekommen, die gesagt hat, hey, eigentlich Kollagen ist super für alles Mögliche. Und das wollten wir heute mal ein bisschen auseinanderhalten und auch darüber sprechen, worauf man vielleicht bei der Supplementierung achten muss, was denn Kollagen eigentlich ist und da mal einen schönen Überblick geben. Ja, Kollagen selber grundsätzlich, nimmst du es als Supplement?
Ich nehme es, ja. Ich mache es mir meistens irgendwie in meinen Shake noch mit rein. Ich nehme aber nicht jeden Tag einen Proteinshake zu mir. Also ich schaffe es wahrscheinlich so auf 5 Tage die Woche. Also nicht ganz jeden Tag, einfach ja, weil halt das Leben so ist, wie es Leben so ist. Aber ich nehme es, weil ich schon der Überzeugung bin, dass es einen Benefit hat. Wenn auch sicherlich in unserer Altersgruppe jetzt nicht enorm. Ich denke ganz besonders dran, es zu nehmen, wenn ich irgendwie intensive Sporteinheiten gemacht habe, die auch irgendwie auf die Gelenke oder so gegangen sind, also sei es mal irgendwie eine längere Runde Joggen, wie du zum Beispiel gestern, dann macht das aus meiner Sicht schon Sinn und ich habe auch das Gefühl, dass es man schneller recovert, ne? Aber ist jetzt auch wirklich nur ein subjektives Gefühl.
Sehr gut. Ja, also ich bin auch gar nicht so konsequent, wenn es um Kollagen geht. Also gehört auch nicht zu meinen Regulars, würde ich mal sagen. Aber so ein paar Mal die Woche nehme ich es dann doch. Ne? Ich mache es mir halt einfach immer in einen Kaffee rein. Und ja. Ich meine, wenn ich einen Kaffee trinke, dann mache ich da halt noch Kollagen rein. Ich schmecke keinen Unterschied. Also insofern.
Ja, kommt drauf an, wie viel man reinmacht. Ne?
Also ja, ich mache meistens
schon gut klebrig.
Die Hälfte. Also ja, einen Löffel statt irgendwie 2. Dann ist es okay. Das sind dann so 7,5 Gramm.
Das geht in dem noch. Dreh.
Ja. Das ist solide. Genau, ja, Kollagen selber ist ja das häufigste Protein im Körper. 25-30% vom gesamten Protein, was wir im Körper haben, ist ja Kollagen. Gibt auch 28 verschiedene Kollagentypen. Wir werden auf ein paar sehr wichtige dann gleich nochmal eingehen. Vielleicht vorweg, viele Leute denken oder würden da jetzt wahrscheinlich die Schlussfolgerung ziehen und sagen, ja, okay, 25-30% Kollagen oder Prozent vom gesamten Protein sind Kollagen, dann wäre es doch viel besser, anstatt ich kaufe mir ein Proteinpulver, ich kaufe mir doch einfach nur ein Kollagenpulver. Ne? Da werden wir aber später nochmal darauf zurückkommen, dass das nicht so ist und dass das eine das andere nicht ersetzt, einfach wegen einer viel inkompletteren Aminosäurenstruktur, ne? Die Kollagen hat im Verhältnis zu einem normalen Proteinpulver, sage ich jetzt mal. Wenn man sich das Marketing rund um Kollagen anschaut, ist es ja auch so, alle versprechen vor allem schönere Haut, ne? Glattere Haut, weniger Falten, kann auch was für die Gelenke bringen, dann ist es für die Muskulatur vielleicht noch relevant, dann bekommst du bessere Haare, stärkere Nägel, also im Grunde so die eierlegende Wollmilchsau für die ganze Kosmetik- oder Beauty-Industrie, sag ich mal. Und ja, es gibt auch Daten dazu, die sind aber nicht so overwhelming. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht vorgreifen, das vielleicht nur so als kleine Einleitung zum Thema. Kollagen habe ich schon gesagt, es gibt 28 verschiedene Typen. Welche sind denn die wichtigsten davon?
Ja, also eigentlich die wichtigsten sind 1 bis 5. Die Kollagentypen 1 bis 5. Über die Nahrung nimmt man aber meistens dann ohnehin nur so 1 bis 3 eigentlich auf. Auch in den Supplements sind eigentlich nur 1 bis 3 enthalten. Das ist eben das, was in Haut, Sehnen, Gelenken bzw. Knochen und auch Muskelfleisch enthalten ist. Das sind so diese Formen 1 bis 3, meistens hauptsächlich 1 und 3 sogar nur. Und wenn man es ganz runterbricht, ist es sogar fast nur 1 mit großem Abstand, weil das eben, ja, das ist, was in Haut, Sehnen und Knochen vor allem mit drin ist. Und das ist auch das, was man über die Supplements dann aufnimmt. Sonst kann man natürlich ja in verschiedenen, ich sag mal, Knochenbrühen noch was aufnehmen, hat natürlich ein Fleisch auch selber Kollagen mit drin. Da ist es dann eher ein Fokus mehr auf Typ 3 und weniger auf Typ 1. Also so ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich jetzt hier durchgehe, Typ 1 ist eher Haut, Zehen, Knochen, Typ 2 ist eher Knorpel, Bandscheiben, so, also Bindegewebe eben zwischen den Knochen. Typ 3 dann tendenziell auch Haut, also sehr nah dran am Typ 1, wie ich schon gesagt habe, aber eben auch die Skelettmuskulatur sehr stark vertreten. Dann Typ 4, Basallamina, also wie beschreibt man das? Das ist im Grunde eine Schicht zwischen den Epithelzellen und der Basalmembran. Das heißt, das ist einfach eine Schicht, die wir in unseren Zellschichten noch haben. Es ist nicht so wichtig.
So ein Filter.
Aber, also nicht so wichtig, sich das zu merken, aber eben natürlich auch super relevant für unseren Körper. Das heißt, Typ 4 brauchen wir auch, können wir aber natürlich auch alles selber herstellen. Ne? Typ 5 ist dann vor allem im Bindegewebe sehr, sehr stark enthalten. Und natürlich auch, wenn man jetzt ganz tief reingeht, auch in der Plazenta, in fetalem Gewebe, also in Gewebe von einem Fötus, einem ungeborenen Baby sozusagen. Ne? Viel tiefer brauchen wir da jetzt auch gar nicht unbedingt einzutauchen, weil wie gesagt, für uns jetzt in der Frage, ob Kollagen über die Nahrungsaufnahme irgendwie relevant ist, ob das irgendwie einen besseren oder relevanteren Effekt vielleicht auch als Proteinaufnahme hat, ob wir das vielleicht im Alter auch mehr brauchen. Diese Frage stellt sich eigentlich ohnehin nur mit Typ 1 bis 3, weil man auch nur die wirklich über Supplements aufnehmen kann. In der Regel, Kollagen wird ja eigentlich nur, ich sag mal, über tierische Produkte hergestellt oder in manchen Fällen auch über Marine, also über Korallen zum Beispiel. Und da kriegst du eben hauptsächlich nur diese Typen raus. Und wenn man jetzt auch mal an die klassische Ernährung denkt, das wäre dann früher vielleicht Gelatine gewesen oder eben eine Knochenbrühe, da wirst du auch eher nur die Typen 1 bis 3 hauptsächlich haben. Vielleicht noch ein bisschen 4, 5, aber es ist sehr, sehr wenig. Ne? Also du sprichst eigentlich hauptsächlich von diesen Typen und die sollte man sich halt merken. 1 bis 3 und 90% davon sind ohnehin schon 1, wenn du auch an den Supplements sprichst. Ne? Also um das mal so ein bisschen einzuordnen.
Vielleicht noch kurz zum Verständnis, also eben 28 verschiedene Kollagentypen, ne? Also es gibt eine Menge. Wie unterscheiden sich die? Im Grunde geht es da um die, ich sage jetzt mal, räumliche Struktur oder um die Konfiguration, die diese kleinen Moleküle haben. Das eine ist super für Festigkeit, das andere ist super für Elastizität, das andere ist super gegen so Druckwiderstände oder gegen so Scherkräfte und deswegen macht es ja auch Sinn, dass zwei im Knorpel ist, ne? Wo man ja sehr viel von diesen Druckbelastungen hat, auch sehr viel von diesen Scherkräften hat und sowas würde dann aber im Knochen natürlich nicht funktionieren. Ja. Ne? Also insofern einfach, dass man sich das noch auch ein bisschen vorstellen kann, wie da die Konfiguration im Körper ausschaut und dass die alle eine unterschiedliche Funktion haben und deswegen auch unterschiedlich eingesetzt werden. Du hast schon gesagt, Kollagen in der Nahrung, da gibt es die klassischen Sachen, Haut, Knorpel, also überall, wo bei uns Kollagen vorkommt, kommt es natürlich auch bei Tieren vor. Das heißt, wenn man diese Teile von Tieren isst, dann hat man auch Kollagen in der Nahrung. Ne? Also, ja. Also Knochen würde man jetzt nicht essen, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn es um Haut geht, wenn es um Knorpel teilweise geht, um Sehnen geht, das ist zwar nicht das Leckerste, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist so ein bisschen zäh und das ist nicht sonderlich geschmackvoll beim Essen. Aber so ganz einfach kann man sich das so merken. Ne? Also wenn Fleisch sehr, sehr sehnig ist, dann hat sehr viel Kollagen, weil Sehnen bestehen halt eben mal zu einem sehr, sehr großen Teil aus Kollagen. Und Gelatine hast du auch schon gesagt. Gelatine, also pure Gelatine, hat einen enorm hohen Kollagen- bzw. Proteingehalt. Ne? Also besteht zu fast 90% nur aus Kollagen bzw. Protein. Das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. In den Innereien ist auch noch viel Kollagen drin.
Das ist also eigentlich eh überall,
ja, im Grunde
wo Biologie so ein bisschen passiert.
Wie gesagt, ja. Also ich meine, Tiere bestehen genauso aus einem sehr großen Anteil aus Kollagen. Deswegen, wenn man am Ende tierische Produkte isst, auch Eier zum Beispiel, dann sind da auch die speziellen Aminosäuren drin, die der Körper braucht, um selber Kollagen herstellen zu können. Jetzt Kollagen ist ja auch nicht alles, ne? Sondern man braucht noch ein paar zusätzliche Bausteine, damit im Körper die ganze Kollagenproduktion auch noch funktioniert. Und da ist eines vor allem ein bisschen vorrangig, würde ich sagen.
Du meinst jetzt, wenn es um die Kofaktoren geht?
Ja, genau.
Okay. Ja, genau. Also da ist natürlich ganz relevant Vitamin C. Das braucht man tatsächlich eigentlich auch unbedingt, um Kollagen irgendwie verstoffwechseln zu können, Kollagen auch aufbauen zu können. Das nennt man dann Hydroxylierung. Ne? Vitamin C, also muss man sich merken, unverzichtbar. Man braucht jetzt nicht unfassbar große Mengen. Das heißt, da reichen die klassischen 100 Milligramm am Tag in der Regel vollkommen aus, die man jetzt auch empfehlen würde, rein von der Ernährungsleitlinie her. Aber es kann natürlich auch mal sinnvoll sein, dass wenn man ein Supplement hochdosiert nimmt, dass man gegebenenfalls Vitamin C dann noch zusätzlich zuführt. Wie gesagt, das kriegt man aber normalerweise auch gut aus der Ernährung hin. Ne? Aber Vitamin C unverzichtbar, das heißt, wenn man eine sehr, sehr Vitamin C-arme Ernährung hat, kann es natürlich schon sein, dass der Kollagenaufbau generell gestört ist. Also nicht nur die Supplementierung, sondern selbst auch der Kollagenaufbau des Körpers, der so oder so schon stattfindet. Ne?
Ja, und wenn man natürlich einen enormen Mangel hat, dann kommt es zu Skorbut. Ne? Ja, haben vielleicht okay. Die einen oder anderen auch schon gehört. Das ist doch früher auf den Schiffen auch relevant gewesen, ne? Wo man kaum Vitamin-C-Aufnahme hatte, einfach weil das Essen, was man auf den Schiffen mitgenommen hat, das durfte auch einfach nicht so schnell schlecht werden. Ne? Und deswegen ist da praktisch kein Vitamin C drin gewesen. Da ist man dann auch drauf gekommen, Vitamin C ist die Ursache für diese Krankheit, die denn alle hatten. Und dann hat man irgendwie Zitronen oder Äpfel oder irgendwas, was halt auch Vitamin C beinhaltet, mit aufs Schiff genommen. Und dann ging es allen Leuten zumindest in Umständen entsprechend besser, hatten kein Skorbut mehr. Genau, also was da so typische Symptome sind, ist auch klassisches Zahnfleischbluten auch, ne?
Genau, also Kollagenaufbau ist de facto gestört. Ne?
Genau, und deswegen funktioniert das nicht. Ansonsten ist noch relevant, man braucht auch Zink, Kupfer, Silizium und Mangan. Das sind noch ein paar andere Spurenelemente, die sehr relevant sind. Zink ohnehin für praktisch alles im Körper. Ne? Also das ist ja super, super umfangreich im Wirkungsbereich her. Und Kupfer braucht man für die Quervernetzung. Silizium unterstützt Festigkeit von Haut und Bindegewebe. Und Mangan braucht man für das Recycling von einer Aminosäure, von Prolin, das man für den Kollagenaufbau praktisch benötigt. Mhm. Also Kollagen ist super und wichtig. Am zweitwichtigsten ist dann, dass man auch ausreichend Vitamin C hat. In der modernen Ernährung, wie gesagt, gar kein Problem. Also da erreicht man dieses Mindestmaß auf jeden Fall. Und die anderen vier, Zink, Kupfer, Silizium und Mangan, sind da auch noch sehr relevant. Würdest du sagen, wir essen heute weniger Kollagen als früher?
Ja, ich habe mich natürlich auch mit dem Thema jetzt nochmal beschäftigt, weil das sagt man halt auch immer so leicht. Ne? Und ich meine, ich glaube, es ist wahrscheinlich zum gewissen Maße auch so. Also wenn man drüber nachdenkt, so wie, wenn ich jetzt an meine Großmutter denke, wie die irgendwie noch kocht, und dann ist da halt häufig auch mal irgendwie eine Knochenbrühe im Spiel gewesen. Oder es wird auch mal häufiger ein Gulasch zubereitet, was ja auch deutlich sehnigeres Fleisch ist. Ne? Da würde ich behaupten, dass vielleicht es früher so war, dass ein bisschen mehr verschiedene Kollagenformen aufgenommen wurden, als jetzt klassisches Muskelfleisch nur. Ne? Aber es gibt da auch draußen auch nicht wirklich Daten dazu. Also es ist noch nicht wirklich nachgewiesen. Das heißt, man könnte sagen, okay, es ist eine Beobachtung, die hat man jetzt gemacht. Und es ist vielleicht auch so, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass es wissenschaftlich gestützt wäre. Das heißt, es kann schon auch gut sein, dass es einfach nicht so ist. Weil andersrum könnte man natürlich auch wieder behaupten, ja, der Fleischkonsum ist ja auch schon relativ hoch weiterhin heute. Also vielleicht gar nicht so ein krasser Unterschied, aber das hätte vielleicht ein paar Kollagenformen wiederum, eben insbesondere Typ 1, seltener zugeführt werden.
Wobei man beim Fleisch natürlich, also ja klar, der Fleischkonsum, der hat enorm angezogen. Auf der anderen Seite ist ja auch sehr dominant dieses sehr, sehr magere Fleisch. Ne?
Total.
Also überall, wo Sehnen drin sind, das will man eigentlich gar nicht mehr haben. Das wird ja praktisch schon rausgeschnitten. Insofern ist da der Anteil vielleicht wieder ein bisschen geringer.
Also es ist plausibel, sagen wir es mal so.
Absolut, absolut. Vor allem, wenn ich dran denke, wie sich eine meiner Omas, wie die sie früher ernährt haben, ne, ist auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die haben, wenn sie ein Schwein geschlachtet haben, da wurde alles verwertet. Ne?
Sogar der Fuß.
Also alles. Also ja, da ist nichts übrig geblieben, haben das neulich mal darüber geredet. Und da wurde die Haut gegessen, da wurde die Knochen wurden für Knochenbrühe und so weiter verwendet. Also insofern, das Recycling auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen und wahrscheinlich auch der Kollagengehalt sehr hoch.
Ja. Ja.
Jetzt ein häufiger Kritikpunkt, wenn es um die Kollagen-Supplements geht, um Kollagenpulver, Kollagenpeptide und alles, was es da draußen so gibt, ist, es kommt ja eh nicht an. Also du nimmst das in deinem Kaffee oder du trinkst das oder du machst es in einen Shake oder in Joghurt rein und das wird dann einfach vom Körper eh abgebaut und das leistet gar keinen Beitrag zur tatsächlichen Kollagensynthese. Ne?
Ja.
Das ist zum Teil auch korrekt gewesen vor einigen Jahren, würde ich mal sagen, wo man noch nicht mit diesen Peptiden gearbeitet hat. Ne? Also mit diesem hydrolysierten Kollagen, mit diesen Peptiden, die sehr, sehr klein sind. Einfach weil wenn du Gelatine zum Beispiel aufnimmst, dann ist da das Kollagen, das hat ein sehr hohes Molekulargewicht, das ist ein sehr, sehr großes Molekül und das kann dann vom Körper zum Beispiel sehr schlecht nur aufgenommen werden, beziehungsweise muss das theoretisch vorverdaut werden, damit es dann aufgenommen werden kann und das funktioniert ja mal mehr, mal weniger gut, wenn es um diese Peptide geht, um dieses hydrolysierte, sehr, sehr stark verkleinerte Kollagen, da kann das natürlich sehr viel besser aufgenommen werden.
Genau, also es wurde ja im Grunde sogar untersucht, also es gibt auch Studien dazu tatsächlich, dass man eben auch langkettiges, also ein hohes Molekulargewicht, sich Kollagen eben angeschaut hat, die Aufnahme angeschaut hat, auch sich angeschaut hat, wie wird das verstoffwechselt. Und es ist tatsächlich de facto so, ja, das wird zum Teil eben so verdaut, dass es dann eigentlich keinen Impact haben wird, aber eben zum Teil halt schon. Ne? Also zum Teil entstehen genau diese verschiedenen Diebestripeptide, die eben relevant sind, um die Kollagenproduktion in den Zellen anzuregen. Da gibt es ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Hydroxyprolin, generell Prolin. Und die müssen eben, dafür gibt es Rezeptoren in den Zellen, die dann wiederum die Kollagenproduktion anregen. Und es gibt tatsächlich nachweislich auch Daten dazu, dass das tatsächlich dadurch stimuliert wird. Also das ist auch so. Ne? Es ist aber natürlich jetzt schon die Frage, okay, was wäre jetzt, wenn man ein Produkt hat, was nur aus Di- und Tripeptiden besteht? Also wahrscheinlich eine bessere Bioverfügbarkeit, stelle ich jetzt mal so in den Raum, ist nicht 100% klar. Und dann haben diese hydrolysierten Kollagenpeptide, die man heute eben auch normalerweise erhält, die sind einfach deutlich bioverfügbarer, weil sie schon mal kürzer runtergebrochen sind als jetzt eine Gelatine. Genau, also das vielleicht zur Einordnung, aber es ist schon so, und es ist auch nachweislich, dass auch so eine Gelatine ankommt. Ne? Es kommt nur natürlich nicht so effizient an. Das ist am Ende halt der Unterschied. Ne?
Ja, es wird einfach genau. Eine kleinere Fraktion dann aufgenommen und vom Körper halt in die richtige Richtung verstoffwechselt,
genau. Sage ich ja, jetzt und sonst mal. Ist es halt einfach wie ein Proteinpulver dann am Ende mit einem schlechteren Aminosäurenprofil.
Ja. Genau. Ja. Kommen wir mal zur Studienlage. Ich habe ja einleitend schon erwähnt, da gab es vor einem, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wann es tatsächlich war, einen großen Aufschrei und dann ist auch durch alle Medien irgendwie getrommelt worden, Achtung, eure Kollagen-Supplements sind total nutzlos. Jetzt im Januar neue Studie rausgekommen, Ende Januar ist wieder alles durch die Medien getrommelt worden. Ja, Kollagen ist doch gar nicht so schlecht, ne? Aber es ist natürlich nicht der Heilsbringer. Also es ist schon immer noch mit sehr viel Skeptik behaftet gewesen, aber es ist schon deutlich positiver, ne? Die zweite Studie ist auch größer gewesen als die erste. Vor allem hat man sich da sehr viele verschiedene Anwendungsbereiche auch angeschaut, ne? Also jetzt bei der neuen im Januar, man hat sich Gelenke angeschaut, man hat sich die Haut angeschaut, man hat sich Muskulatur, Sehnen, Bänder angeschaut. Also das komplette Spektrum, wo Kollagen Beitrag leisten kann, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist doch eigentlich so recht vielversprechend gewesen, weil es vor allem in den Bereichen Haut und Gelenke ja doch sehr, sehr gute Daten gibt. Ne? Vor allem, wenn man mehrere Studien zusammenlegt. Und das ist eigentlich ganz vielversprechend. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, die Effekte sind nicht riesig. Ne? Ja. Also nur weil man jetzt 15 Gramm Kollagen am Tag nimmt, Kollagenpulver, Kollagenpeptide, man darf sich da nicht erwarten, dass sich die Arthrose, die man hat, plötzlich umkehrt. Ne? Also das ist immer was, wo man ein bisschen Expectation Management auch machen muss. Man kann einen Beitrag leisten, man kann mit einer kollagenreichen Ernährung auch einen Beitrag leisten, aber das wird natürlich gewisse entstandene Schäden nicht umkehren oder rückgängig machen. Ne? Aber natürlich going forward das Ganze schon ein bisschen bremsen.
Ja, genau. Also gesamt gibt es eigentlich extrem viele Studien zu Kollagen. Also da wurde schon echt eine Menge gemacht. Viel dafür natürlich auch industry funded, wie man so schön sagt. Aber auch vieles nicht industry funded. Und die Mischung macht es ja am Ende. Und ich meine, man darf jetzt auch nicht nur, weil was von einer Pharmafirma gemacht wurde, einfach verwerfen, weil sonst könnte man praktisch kein Medikament, was da draußen ist, nutzen. Ne? Also das wäre ja auch Quatsch. Das heißt, insgesamt sehr, sehr positiv. Das ist jetzt eben auch in dieser kürzlichen Meta-Analyse wieder rausgekommen, wo, glaube ich, über 400 Studien oder 500 Studien sich angeschaut wurden und wieder insgesamt halt einfach ein positiver Effekt auf Haut, auf die Gelenke und so weiter dargestellt wurde. Und dann gab es aber eben letztes Jahr diese etwas skeptische Meta-Analyse, die jetzt irgendwie so in diesem Gegensatz steht dazu, zu allem anderen eigentlich. Ne? Und was wurde da jetzt eigentlich gemacht? Das war auch eigentlich wieder eine Meta-Analyse, das heißt, es wurden viele Studien zusammengefasst. Und dann wurde am Anfang erstmal eine, das nennt man Sensitivitätsanalyse gemacht. Das heißt, es wurden Studien, die besonders gut waren oder besonders schlecht, die wurden erstmal einfach rausgenommen. Ne? Einfach um den Bulk der Studien ein bisschen näher aneinander zu bringen, damit man eben solche Outlier, also solche außenliegenden Studien, die irgendwie zu gut waren vielleicht, zu gut, um wahr zu sein, dass man die erstmal rausnimmt. Das hat man dann gemacht. So, und im nächsten Schritt hat man dann zum Beispiel aber auch noch viele weitere Subgruppen gemacht. Das heißt, man hat zum Beispiel auch alle industriegesponserten Studien rausgenommen. Und dann hat man auch gar nicht mehr so viele Studien übrig. Dann war man irgendwie nur noch bei, ich glaube, 9 Studien angekommen. So. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du dann einfach schon mal deutlich niedrigere Anzahl an Patienten hast, die untersucht wurden. Also das kommt schon mal hinzu. Das heißt, die statistische Signifikanz wird schwieriger, ne, zu erreichen, vor allem, weil du natürlich auch relativ kurz laufende Studien häufig hattest. Ne? Das heißt, das wird dann auch schon mal schwieriger. Und daraufhin haben dann, weil die statistische Signifikanz dadurch im Grunde rausgeflogen ist, haben dann die Kollegen gesagt, okay, ja, wir haben uns jetzt nur die Studien angeschaut, die eben nicht industriefinanziert sind. Und da ist eben herausgekommen, es ist nicht signifikant eine Verbesserung auf Hautalterung und so weiter darstellbar gewesen. Und so haben sie dann die Studie im Grunde auch abgeschlossen und so wurde das Abstract quasi auch fertig gemacht und am Ende war dann das der Result, also das Ergebnis. Und das war dann aber so ein bisschen komisch und da haben dann auch viele so ein bisschen skeptisch reagiert, weil man hat sich dann mal genauer angeschaut und dann hat sich herausgestellt, okay, aber eigentlich von diesen 9 Studien, die über waren, waren trotzdem 7 positiv, also gingen auf jeden Fall in Richtung positive Richtung. Eine ging nur in Richtung negative Richtung und eine hatte so ein bisschen, war so ein bisschen in der Mitte, so hatte so gemischte Resultate. Das heißt eigentlich immer noch ein sehr eindeutiges Thema, ne? Aber halt nicht ganz signifikant, weil halt ja die Messgröße einfach deutlich kleiner war. Und da sind wir halt wieder so in diesem problematischen Bereich, ne? Dass also da kannst du jetzt in beide Richtungen argumentieren. Ich würde behaupten, nachdem das jetzt das Einzige ist, was du eigentlich dagegen sagen kannst, wenn du es in so Subgruppen unterteilst und dann trotzdem eigentlich ja noch was Positives hast, nur halt nicht mehr statistisch signifikant, dass du dann schon noch mal über den Tellerrand schauen darfst und auch noch mal industriefinanzierte Studien anschaust und dann sagst, okay, ja, warte mal, eigentlich ist es ja schon recht eindeutig. Ne? Also ich würde behaupten, und das ist jetzt aber auch nur meine Meinung, dass das dann eigentlich eine etwas fehlgeleitete, ein bisschen Clickbait-geleitete, glaube ich, auch Meta-Analyse war, nachdem die gesamte Lage ja schon sehr eindeutig ist. Ne? Also, das so zu meiner Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast. Hat mich ein bisschen geärgert. Ja.
Ja, voll. Also vielleicht für alle, die nicht wissen, was heißt statistisch signifikant. Ne? Das heißt im Grunde ausreichend gegen den Zufall abgesichert. Wenn was nicht statistisch signifikant ist, dann kann es auch durch Zufall zum Beispiel zustande kommen. Ne? Und das ist in der Wissenschaft totale Praxis, dass man das so anwendet. Aber man weiß zum Beispiel auch, je kleiner der Pool ist, je weniger Studien ich habe, je kleiner vielleicht eine Studie selber ist, desto schwieriger ist es, eine Signifikanz zu bekommen. Ne? Und das ist ein bisschen das Problem von der Studie auch gewesen, dass man das am Ende so stark runter reduziert hat, dass nur noch so wenige Studien übrig geblieben sind, dass die statistische Power, das ist auch so ein Begriff, der jemand, der sich gut in Mathe auskennt, sicher schon mal gehört hat, dass die so niedrig war, dass man da kaum noch auf ein positives Resultat gekommen ist. Ne? Obwohl, wie du ja schon gesagt hast, 7 von den 9 Studien eigentlich in eine positive Richtung gezeigt hatten. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ne? Und es gibt ja auch genügend andere Meta-Analysen. Das ist halt eine, die mal wieder Wellen geschlagen hat. Ich glaube, weil sie natürlich auch ins Narrativ gepasst hat, dass momentan alle so ein bisschen eine Skepsis schüren gegenüber Nahrungsergänzungsmittel. Das nehme ich momentan so ein bisschen wahr. Ne? Wenn man sich in den Medien so ein bisschen informiert, dann wird da immer sehr viel sehr viel Skepsis gearbeitet und gesagt und das wird alles nicht gebraucht und dann holt man sich einen Universitätsprofessor, der dann bestätigt so, ja, nicht alle profitieren davon, ja natürlich profitieren nicht alle davon, sondern man muss das Ganze halt so ein bisschen mit einem Ziel machen, ne? Und mit einer Zielsetzung machen und ich glaube, dass Kollagen da auf jeden Fall einen Beitrag leisten kann und diese neue Meta-Analyse, die hat sich ja 573 Papers angeschaut, ne? Also sehr, sehr, sehr viel breiter. Da sind auch schon mehrere Reviews mit dabei gewesen. Also Reviews sind ja meistens solche Studien, die sich ohnehin schon mehrere Studien zusammengepoolt angeschaut haben. Und da ist eigentlich durch die Bank, also es ist nicht nur signifikant gewesen, weil man muss da auch immer noch unterscheiden. Wenn man nämlich eine riesengroße Studie hat, ne? Dann heißt statistisch signifikant nicht automatisch klinisch bedeutsam, weil wenn du dann einen Unterschied von 0,01% hast bei, was weiß ich, ne, dann kann das trotzdem statistisch signifikant sein, weil du dir eine Million Leute angeschaut hast, aber um jetzt mal vielleicht vom Thema ein bisschen wegzukommen und es anschaulicher zu machen, wenn dein LDL um 0,1% sinkt, dann ist das ja klinisch nicht bedeutsam. Ne? Da kann das zwar statistisch signifikant sein, aber ob es jetzt 116 ist oder 115,5 ist egal. Ja. Also das ist nicht relevant. Und in dieser neuen, um wieder zurück zum Thema zu kommen, in dieser neuen Meta-Analyse vom Januar mit diesen eben sehr, sehr vielen Studien, ist es nicht nur statistisch signifikant gewesen, sondern vor allem auch klinisch bedeutsam. Ne? Also man hat dann wirklich eine Reduktion in, wenn es um Gelenke bei Sportlern ging, dass man zum Beispiel eine Reduktion von Schmerzen gesehen hat, dass man bei Leuten, die sehr intensiv trainiert haben, auch ein besseres Profil in den Sehnen gesehen hat und in den Bändern, dass die einfach stabiler waren und widerstandsfähiger waren, auch für die hohe Trainingsbelastung zum Beispiel. Man hat auch Veränderungen in der Haut gesehen. Also deswegen denke ich, super, dass es diese ganzen Studien und Analysen auch gibt, aber man darf da auch gerne mal ein bisschen genauer hinschauen und sich natürlich auch bei positiven Studien mal anschauen, wie kommen denn diese Ergebnisse überhaupt zustande, ne? Und sich dann ein bisschen erweitertes Bild, sage ich jetzt mal, machen, weil das Ganze sicher gut unterstützt. Um vielleicht nochmal auf die einzelnen Bereiche ein bisschen mehr einzugehen. Bei der Haut würde ich sagen, ist die Datenlage wahrscheinlich am besten. Ne?
Mit am besten auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es sogar auch bei Gelenke fast genauso gut ist, aber ich glaube, bei Gelenke lässt sich es auch ein bisschen besser nachweisen häufig. Ein bisschen klarer. Aber prinzipiell bei Haut, worum geht's? Du willst eine bessere Feuchtigkeit der Haut erreichen, also Hydration würde man das im Fachjargon nennen. Und du willst eine bessere Elastizität, wofür ja auch diese Kollagenfasern am Ende relevant sind. Und gerade wenn im Alter unsere Haut immer mehr an Kollagen verliert, das ist ja auch nachgewiesen, dass im Alter der Kollagengehalt der Haut einfach abnimmt. Das heißt, man sieht auch dann diese stehenden Hautfalten zum Beispiel, gerade bei älteren Leuten. Die haben auch sicher ein bisschen was mit Feuchtigkeit wiederum zu tun, ne? Aber haben eben auch mit fehlender Elastizität zu tun. Und da sieht man eben, okay, wenn man eben Kollagen noch zusätzlich zuführt, dann verbessert man eben genau diese beiden Aspekte. Also Hautfeuchtigkeit und Elastizität sind also dadurch positiv beeinflussbar. Und das ist ja im Grunde schon mal die zwei wichtigsten Sachen, sage ich jetzt mal. Bei Gelenken geht es dann, wie du angesprochen hast vorhin schon, geht es dann eher um Schmerzsymptomatik. Da geht es auch um Funktion. Das heißt, kannst du dein Gelenk auch wirklich sauber bewegen, ohne dass du Schmerzen hast? Hast du da irgendwie vielleicht auch limitierende Faktoren? Sei jetzt mal so eine Art Gelenkkratzen, ne? Oder generell eine Steifigkeit, die auch durch eine Entzündung hervorgerufen ist. Ne? Also das wurde sich dann auch angeschaut und da ist die Datenlage eigentlich auch sehr eindeutig, dass es auf jeden Fall klinisch auch positive Effekte hat, wenn auch jetzt nicht die Welt. Ne? Also du wirst damit jetzt nicht den, ich sag mal, Gelähmten wieder laufen lassen, aber du hast auf jeden Fall, wenn du beanspruchte Knie zum Beispiel hast oder beanspruchte Hüftgelenke, kannst du auf jeden Fall einen positiven Effekt dadurch haben. Und dadurch auf jeden Fall Abbauprozesse und auch entzündliche Prozesse irgendwie aufhalten und reduzieren. Genau, ja, und dann generell geht es natürlich dann auch um Sport und Bindegewebe. Das ist auch noch ein Thema, was sich häufig angeschaut wird. Da geht es dann einfach darum, okay, wie reagiert mein Körper auf Sport? Das heißt, wenn ich jetzt am Vortag 20 Kilometer laufen war und das vorher jetzt 2 Jahre lang nicht mehr gemacht habe und meine Sehnen alle komplett angeschlagen sind am nächsten Tag, werde ich wahrscheinlich, wenn ich mehr Kollagen zu mir nehme, werden sich meine Sehnen auch besser an diese neuen Gegebenheiten anpassen, vor allem schneller anpassen. Das ist am Ende der Faktor, weil du halt mehr diese Stimulation von Kollagenproduktion im Körper hast. Weil wie wir schon angesprochen haben, das Kollagen, was du zuführst, wird am Ende abgebaut in diese Di- und Tripeptide und für die gibt es eben Rezeptoren in den Zellen und das stimuliert dann die körpereigene Kollagenproduktion. Und da hat es dann eben auch natürlich Vorteile. Das heißt, Recovery ist am Ende auch eine große Überschrift.
Man muss ja auch sehen, dass es gibt ja viele Leute, die mal als Ziel haben, ein Laufrennen mitzumachen, sei es jetzt ein Halbmarathon oder ein Marathon. Und ich denke, dass viele Leute, die eine gewisse Grundsportlichkeit haben, eine gewisse Grundausdauer haben, sich immer mal wieder bewegen, wahrscheinlich von der reinen körperlichen Leistungsfähigkeit sehr schnell dahin kommen, zumindest mal einen Halbmarathon ins Ziel zu laufen. Ne? Ja. Das Problem ist aber häufig, dass und dann vielleicht, was weiß ich, 2 Monate trainieren und sagen, jetzt bin ich ready für einen Halbmarathon und unabhängig von der Zeit, man wird wahrscheinlich auch ins Ziel kommen. Ne? Das Problem sind da immer die Gelenke und Sehnen und Bänder. Die haben nämlich eine viel längere Adaptationszeit um sich an diese Belastung anzupassen. Ne? Es wird einem danach alles wehtun, einfach weil der Körper noch nicht bereit war für diese Belastung. Ne? Knorpel, Sehnen, Gelenke, die brauchen eine Anpassung von teilweise über 6 Monaten, bis man sich an dieses regelmäßige Laufen, an diese starke Belastung auch über mehrere Kilometer und Stunden hinweg überhaupt gewöhnt hat. Ne? Also insofern, das muss man schon immer im Hinterkopf haben, weil ansonsten kann es auch schnell mal nach hinten losgehen.
Ja, wird auf jeden Fall schmerzhaft, sagen wir es mal so. Du hast dann auf jeden Fall eine Woche danach, die recht hart wird. Und es ist ja sogar so, dass eben auch wirklich die Knochen in den Beinen dann auch richtig, die können dann Risse bekommen. Ne? Und dann hat man de facto leicht angebrochene Beine. Ne? Mhm. Und das kennen Läufer sogar recht häufig, gerade Läufer, die auch viel laufen und auch häufig laufen, auch vielleicht irgendwie Wettkampfläufe machen. Die werden das fast alle schon mal gehabt haben, dass sie auch wirklich Knochenbrüche so leichte hatten und dann halt auch mal ein bisschen länger ruhig machen mussten. Ne? Weil der Körper braucht halt einfach, gerade dieses Bindegewebe braucht einfach eine Zeit, um sich anzupassen. Das dauert dann teilweise auch mehrere Wochen, ne? Dass du dann diese Knochenbrüche langsam wieder ausheilst und führt dann natürlich auch zu viel Entzündung, auch im gesamten Bewegungsapparat.
Ja, voll. Ich meine, die Muskulatur ist ja sehr viel schneller anpassungsfähig.
Genau.
Ja. Und das ist das Problem, das lässt einen dann manchmal so ein bisschen dazu verleiten, zu viel zu machen, ne? Weil man sich denkt, ja, muskulär schafft man es ganz gut, von der Puste her kommt man auch ganz gut mit, aber Knochen, Gelenke, Knorpel, die nehmen einem das übel, wenn man zu früh zu viel Gas gibt. Eine gewisse Anpassungsreaktion ist ganz normal, aber wenn sich das dann diese Recovery über mehrere Tage zieht und man dann immer noch Knieschmerzen hat und immer noch die Bänder so ein bisschen ziehen, dann sollte man das vielleicht einfach als Zeichen sehen, dass man zuerst noch ein paar Kräftigungsübungen macht, ne? Bevor man überhaupt loslegt. Bei den ganzen Studien, jetzt haben wir viel über Studien geredet, findet man meistens den Vergleich, Gruppe A nimmt Kollagen und Gruppe B nimmt nichts. Oder ein Placebo. Also schon auch ein Pulver, das löst man dann auch auf. Aber am Ende ist es dann halt kein Kollagen, beziehungsweise kein Proteinpulver auch. Mhm. Eine kleine Schwäche, die man bei der Studie nämlich hat, ist, dass man Kollagen immer mit einem Placebo vergleicht und man Kollagen nicht zum Beispiel mit einem herkömmlichen Proteinpulver mal vergleicht, weil man dann eigentlich sicher sagen könnte, man braucht genau das Kollagen für die Effekte und ein Proteinpulver hat nicht so ein gutes Profil. Stand jetzt kann man das aber eigentlich gar nicht sagen, ne?
Genau, man kann es nicht so hundertprozentig sagen. Also es gibt ja immer noch diese mechanistische Thematik, dass man ja weiß, okay, es wird in diese Di- und Tripeptide runtergebrochen und die stimulieren auf jeden Fall mal die Kollagenproduktion. Das weiß man. Ne? Das Thema ist jetzt nur, okay, zum Teil könnte man die halt schon auch aus Proteinpulver holen. Und Proteinpulver hat per se ja eigentlich ein viel besseres Aminosäurenprofil, wie wir am Anfang, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt haben. Und viele von den relevanten Aminosäuren kriegt man, beziehungsweise man kriegt sie eigentlich fast alle, auch aus Proteinpulver. Ne? Und da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, okay, ja, könnte es nicht sogar sein, dass Proteinpulver am Ende genau den gleichen Effekt hat? Und da haben wir tatsächlich auch noch keine Klarheit. Also das wissen wir einfach noch nicht. Also es könnte tatsächlich so sein. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass da noch eine kleine Edge beim Kollagen ist. Jetzt bezogen auf diese Use Cases, die wir besprochen haben. Aber es könnte mir schon auch vorstellen, dass wenn es das Protein gegen Placebo antreten würde, dass man auch einen gewissen Effekt hätte. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Schere zwischen Protein und Kollagen deutlich kleiner ist als zwischen Placebo und Kollagen. Aber das bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
Im Idealfall würde man mal eine dreiarmige Studie machen, ja, ne, wo man Kollagen hat, wo man Protein hat und wo man Placebo hat. Weil wenn man wieder nur Kollagen und Protein macht, dann haben am Ende die ganzen Kollagen-Gegner wieder eine Karte zu spielen und sagen, aber man hat das auch noch nicht mit Placebo verglichen.
Ja.
Ne? Also insofern, im Idealfall würde man da einfach mal was mit drei Gruppen fahren. Und dann würde man da mehr wissen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich glaube auch, dass Kollagen immer noch ein bisschen besser ist, als das mit einem herkömmlichen Proteinpulver zu vergleichen. Aber ist auch nur ein educated guess, ne? Und nicht mehr.
So ist es, ja.
Du hast schon erwähnt, dass wir ja Kollagen verlieren über die Zeit hinweg, ne? Deswegen ist es eigentlich auch ein klassisches Longevity-Molekül, sage ich mal, weil alles, was irgendwie wenn es um Langlebigkeit geht, wenn es um Anti-Aging, ist ja jetzt ein sehr altbackener Begriff, würde ich mal sagen, geht, dann schaut man sich an, was nimmt denn über die Zeit hinweg ab? Und Kollagen nimmt auch über die Zeit hinweg ab. Und zwar, es geht mit 25 los, das heißt, bei uns ist es auch schon losgegangen.
Ja.
1-2% jährlich sinkt die Produktion schon mal. Das heißt nicht, dass die Menge direkt abnimmt, aber die Produktion nimmt halt ab und Kollagen wird ja im Laufe der Zeit auch kaputt und muss dann immer wieder erneuert werden. Und deswegen hat das natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Menge, die man im Körper hat. Ganz problematisch ist es bei Frauen tatsächlich. Und zwar in den ersten 5 Jahren nach der Menopause verliert man fast 30% vom Kollagen. Und das ist auch ein Grund, wieso so viele Frauen in den, also nach der Menopause auch Probleme mit einer Osteopenie haben, ne? Also nicht direkt, also man rutscht nicht direkt in eine Osteoporose, aber man rutscht dann sehr schnell in so eine Osteopenie, wo die Knochen dann einfach weniger widerstandsfähig werden, einfach ein bisschen weicher werden, sage ich jetzt mal, nicht mehr so gut mineralisiert sind. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat man das Kollagen und andererseits hat man die Mineralisation vom Knochen selber über das Kalzium, was man natürlich auch braucht. Aber ja, also da fällt halt das Östrogen dann weg. Und das resultiert dann mal direkt in einem massiven Kollagenverlust. Ne, muss man sich mal vorstellen. Normalerweise verliert man in 5 Jahren so 5-10%. Ne, und da sind es halt dann auch einfach mal direkt 30%, einfach weil das Östrogen wegfällt. Also schon beeindruckend. Das heißt nicht, dass man mit 30 dann direkt schon merkt, so, oh, schau, und jetzt sind Falten da und meine Knochen sind nicht mehr so widerstandsfähig, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinweg zieht. Und vielleicht, wenn man dann auf die 40 zugeht oder Mitte 40 ist, dann sieht man mal die ersten Anzeichen von diesem Kollagenproblem. Ja. Das ist ja, es geht auf der molekularen Ebene schon sehr viel früher los und die ganzen sichtbaren Kennzeichen kommen dann halt ein paar Jährchen oder Jahrzehnte später. Ne? Und sichtbar meine ich jetzt im Sinne von Falten und von Haut. Was man zum Beispiel nicht sieht, ist, dass ja auch die Elastizität von den Gefäßen leidet. Ne? Also auch in den Blutgefäßen, die sind ja, wenn wir jung sind, sind die sehr dehnbar und sehr agil, die können sich sehr weit dehnen, die können sich sehr schnell wieder zusammenziehen durch die Muskulatur. Die werden dann über die Zeit hinweg auch einfach steifer und das liegt natürlich auch am Kollagenverlust. Ne? Leistet dann wiederum auch einen Beitrag zu Bluthochdruck, ist auch was, womit Frauen nach der Menopause dann direkt zu kämpfen haben, dass das einfach mal sehr, sehr schnell ansteigt. Also insofern, ja, das muss man im Hinterkopf behalten. Bei Athleten ist es ähnlich, vor allem wenn man sehr viel Sport macht, sehr viel Laufsport auch macht, wo man immer diese Druckbelastungen hat. Das macht natürlich einen Unterschied, ob du da 20 bist oder 60. Nicht nur rein von der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch vom Schaden, den der Körper, sage ich jetzt mal, davonträgt nach einer gleichwertigen Einheit, ne? Weil das einfach diese Reparatur dann nicht mehr so gut funktioniert. Und was ganz generell noch schlecht ist fürs Kollagen, um das Thema vielleicht abzuschließen, ist Sonne, also UV-Strahlung. UV-Strahlung macht das Kollagen kaputt, weil das Enzyme aktiviert. Da sind so Matrix-Metalloproteasen, die das Kollagen einfach zerschneiden, ne? Das heißt, Haut ist weniger elastisch, weniger stabil, weniger dick. Zucker ist auch sehr schlecht, weil normalerweise stellt man sich das so vor, man hat so ein Kollagennetz, das so ständig übereinander gleitet. Ne? Und wenn man sich das ganz bildlich vorstellt, wie zwei Stoffschichten, die übereinander gleiten, wenn man da Kleber drauf tropft, dann gleitet da nichts mehr. Ne? Und Zucker hat genau den gleichen Effekt im Körper. Also das wird dann einfach nicht mehr so elastisch, nicht mehr so beweglich. Und viel brüchiger, weil das Ganze auch einfach fester wird. Und zu guter Letzt, Rauchen und Stress hat einen ähnlichen Effekt, weil die Kollagenregeneration auch einfach hemmen. Also da Rauchen einfach aufhören.
Und Stress auch.
Stress auch, genau. Stress mit Stress aufhören. Ja, das ist natürlich alles immer nicht so leicht, aber man kann sich ja für alles Unterstützung holen. Also insofern, das lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur wegen dem Kollagen, sondern auch wegen sehr, sehr, sehr vielen anderen Sachen, würde ich jetzt mal sagen.
Sehr schön, ne?
Also das vielleicht noch ganz am Rande, so als kleines Wrap-up. Jetzt haben wir schon eigentlich darüber geredet, wo Kollagen am meisten Sinn macht. Ne? Das ist eben Haut, das ist Gelenke und Knorpel und das ist natürlich auch Sehnen und Bindegewebe. Also überall, wo Kollagen im Körper vorkommt, macht es auch Sinn.
Also fast überall. Ja.
Genau. Ja. Kann es natürlich auch unterstützen. Und lass mal mehr in Richtung Supplementierung schauen. Ich habe am Anfang schon gesagt, es gibt da ein paar verschiedene Formen, die man kaufen kann, die es am Markt gibt. Was gibt es denn da für Formen?
Genau, also normalerweise, ich sag mal, über 90% von dem Kollagen, was man jetzt da draußen kauft. Das wird standardmäßig, werden es hydrolysierte Kollagenpeptide sein. Das steht halt irgendwo immer hydrolysiert auf der Website oder auf dem Produkt wahrscheinlich auch. Darauf sollte man auch zumindest mal achten. Das ist, wie gesagt, relevant auch für die Bioverfügbarkeit. Das ist einfach deutlich besser als jetzt eine klassische Gelatine. Und das ist auch das, was meistens in den Studien auch genutzt wird. Ne? Also das ist einfach was, was sehr, sehr, sehr gut untersucht ist. Und da hat man eben geguckt, okay, die Peptide sollen nicht zu lang sein und sie sollen damit auch nicht zu schwer sein. Das nennt man dann hohes Molekulargewicht. Und ein hohes Molekulargewicht ist tendenziell schlecht für die Bioverfügbarkeit, weil es dann eben über die Darmwände und so weiter nicht dort ankommen kann, wo es vielleicht hin sollte. Ne? Also das jetzt mal so als wichtigste Form und was man normalerweise auch so kennt. Gelatine, wie gesagt, normalerweise eigentlich nicht mehr als Supplement unterwegs. Deutlich langkettiger, kennt man aus den Gummibärchen, kennt man vielleicht irgendwie auch aus der Götterspeise und so. Man kriegt da auch da noch eine Menge Kollagen raus, ist auch immer noch wahrscheinlich relativ gesund. Wie gesagt, aber halt nicht das gleiche Niveau an Bioverfügbarkeit, was wir eben bei den hydrolysierten Kollagenprodukten kennen. Dann hast du noch was aufgeschrieben, das habe ich tatsächlich noch nicht gekannt, das nicht denaturierte Kollagentyp 2. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, genau. Also das ist im Grunde so ein spezieller, meines Wissens ist es auch ein Markenrohstoff, also etwas, was speziell dafür entwickelt wurde. Und das hat so ein bisschen anderen Mechanismus, um die Kollagenproduktion anzukurbeln. Da geht es nämlich nicht um darum, dass man Bausteine zur Verfügung stellt, wie bei klassischem Kollagenhydrolysat oder bei Kollagenpeptiden, wo man zum Beispiel 10, 15, 20 Gramm und so aufnimmt, sondern das sind sehr, sehr geringe Dosen, auch nur im Milligrammbereich, ne, 30, 40 Milligramm, die man da täglich einnimmt. Und wir haben im Darm ja auch ein sehr, sehr großes Immunsystem, vor allem im Dünndarm, vor allem gegen Ende hin, also gegen den Endteil vom Dünndarm. Da sitzen sogenannte Peyer-Plaques, das ist einfach nur der Sammelbegriff für dieses ganze Immunsystem. Und dieses native, nicht denaturierte Kollagen, das aktiviert gewissermaßen über die Peyer-Plaques die Kollagenproduktion.
Interessant. Ja, okay. Also
beziehungsweise dass der Abbau dann auch genau gestoppt wird. Okay. Ne? Ja. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Es geht vor allem um das Stoppen vom Abbau. Gewissermaßen geht es aber auch um die Anregung von der Kollagenproduktion. Das finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem auch, wie man sowas untersucht. Mhm. Also wie man auf die Idee kommt, sowas zu entwickeln. Ist nicht ein klassisches Kollagenprodukt, was man für Haut oder für Sehnen und Bänder zum Beispiel nimmt, sondern da geht es eigentlich ganz konkret um Gelenksverschleiß. Mhm. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist nicht so breit wie jetzt Kollagenpeptide oder hydrolysiertes Kollagen, sondern das hat einen konkreten Anwendungsfall bei Arthrose, Gelenkverschleiß, Autoimmunerkrankungen, die es ja auch gibt. Ne? Also auch wenn man zum Beispiel eine Borreliose hat, das kann ja irgendwann dann auch mal auf die Gelenke schlagen. Bei sowas ist dieses native, nicht denaturierte Kollagen vielleicht auch ganz spannend. Ich habe es selber als Produkt noch nirgends gesehen, ist aber in der Recherche aufgekommen und deswegen wollte ich es auf jeden Fall noch mit...
Nicht vorenthalten.
Nicht mit reinnehmen. Und es gibt noch was anderes, das ist rekombinantes humanes Kollagen. Das ist auch relativ neu. Und zwar wir sagen ja immer, Kollagen ist immer tierisch, das kommt zu 100%, wenn man von Kollagen redet. Es gibt kein veganes Kollagen. Wenn's, kommen wir jetzt gleich später noch dazu, bei veganem Kollagen sind das immer gewisse Vorläufermoleküle. Scheinbar gibt es aber doch Kollagen veganen Ursprungs und das ist eben dieses rekombinante humane Kollagen, wo man das über gentechnisch veränderte Hefen oder Bakterien herstellt. Also das kann E. coli sein, das kann auch über Hefefermentation passieren. So kann man Kollagen erzeugen, das strukturell zu 100% identisch ist mit dem, was wir auch im Körper haben. Ne? Also,
ja, kann man ja schon von vielen anderen Stoffen in Supplements jetzt auch. Ne?
Genau, also, Resveratrol wird ja auch teilweise nicht mehr aus schadstoffbelastetem Staudenknöterich gewonnen, sondern aus Hefefermentation zum Beispiel. Und das scheint wohl bei Kollagen auch zu funktionieren. Die sind halt auch super rein. Ne? Also man muss sich da keine Gedanken machen wegen irgendwelcher Kontamination. Natürlich aber auch enorm teuer. Ne? Ja. Also das lässt sich preislich nicht mit einem normalen Kollagenpulver vergleichen, sage ich mal.
Aber trotzdem spannend. Mag noch kommen. Ja, und was natürlich noch New Kid on the Block ist gerade, sind noch die Kollagen-Tripeptide. Das ist im Grunde auch einfach hydrolysiertes Kollagen. macht jetzt gerade so ein bisschen die Runde und kriegt man jetzt auch schon ein paar Produkte da draußen. Was ist die Rationale dahinter? Das sind eben nur noch Tripeptide, das heißt Dreierpeptide, das sind also sehr, sehr kleine Peptide. Und die Idee ist, dass man da eben auch über das Molekulargewicht geht, das ist dann niedriger, weil die eben kurzkettiger sind. Und die Idee ist, okay, das ist dann bioverfügbarer als das klassische hydrolysierte Kollagen. Da habe ich aber ehrlicherweise noch nicht wesentlich Daten gefunden, die das wirklich bestätigen, also auch ernst zu nehmen bestätigen. Das heißt, also da kann man, glaube ich, noch vorsichtig sein. Man muss noch nicht auf diese Tripeptide gehen. Gibt aus meiner Sicht da noch keinen klaren Way Forward. Aber mag sein, dass das in Zukunft sich bestätigt. Ne? Also nur, dass man das mal gehört hat, kann man da draußen auch schon erwerben. Ist möglich. Aber wie gesagt, muss nicht unbedingt sein, weil aktuell weiß man da noch nicht so viel drüber.
Mhm. Es gibt noch ein paar, würde man bei Kollagen eigentlich nicht denken, weil das ist ja ein körpereigenes Protein. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und eine Sache davon sind Nierensteine. Das betrifft wahrscheinlich nur eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen, aber wenn jemand zu Calciumoxalatsteinen neigt, also Nierenstein ist nicht gleich Nierenstein, muss man dazu sagen, das gibt es viele verschiedene, aber eine nicht seltene Form davon sind so Calciumoxalatsteine. Und wenn man dazu neigt, dann sollte man aufpassen mit sehr hohen Kollagendosen. Dann sollte man eher irgendwo im Bereich von 5 bis 10 Gramm bleiben, als jetzt 20, 30 Gramm einzunehmen, weil das sonst den Oxalatstoffwechsel beeinträchtigen kann und dann eben eher zu diesen Nierensteinen auch führen kann. Hatte ich tatsächlich null auf dem Schirm.
Ja, ich auch nicht.
Aber das hat was mit dem Abbau von Kollagen dann zu tun, mit Hydroxyprolin. Das führt dann über ein paar verschiedene Wege, belastet es dann auch den Oxalatstoffwechsel in der Niere. Also ganz, ganz interessant. Was anderes ist die Schwermetallbelastung bei Kollagenprodukten. Da soll einfach nochmal so ein kleiner Aufruf sein, dass man sich ein Zertifikat anschauen sollte, wo auch auf Schwermetalle geprüft wird. Dass zum Beispiel, es gibt ja auch dieses Bulletproof Collagen, ne? Das kommt, glaube ich, auch aus der Ecke von Dave Asprey, wo man sich auch diesen Bulletproof Coffee machen kann. Da hat man zum Beispiel erhöhte Cadmiumwerte gemessen und bei anderen Produkten ist auch Arsen und Blei enthalten gewesen. Also insofern, da sollte man ein bisschen drauf achten, sich ein Zertifikat anschauen, sich ein Zertifikat schicken lassen, wenn es keins gibt. Und
Ich meine, macht ja Sinn, ne? Also viele von den Schwermetallen lagern sich ja über die Jahre hinweg in Knochen ab. Ne?
Ja.
Und Typ 1 Kollagen wird hauptsächlich aus Knochen gewonnen, zum sehr, sehr großen Teil zumindest. Und dementsprechend ja, eigentlich logisch, dass man da dann auch mit dem Thema aufpassen muss. Ja.
Ja, und vor allem, man bekommt das Blei aus dem Knochen ja nicht mehr raus.
Nicht wirklich, ne?
Das ist ja, also das Problem haben wir Menschen ja auch. Ja. Wenn sich dieses Blei mal in den Knochen eingebaut hat, dann, also das kann man kaum noch detoxen, ne?
Es ist möglich, aber sehr, sehr langwierig und sehr schwierig. Ja. Ja, also würde man jetzt bei Nutztieren wahrscheinlich nicht machen, sagen wir es mal so.
Genau, genau. Man hat dieses reine Bleithema, sage ich jetzt mal, weniger bei Fischkollagen, also bei marinem Kollagen. Da hat man aber das Quecksilberthema halt wiederum. Ja. Ne? Also es ist je nach Fanggebiet auch wieder ein bisschen was, worauf man achten muss. Deswegen einfach ein Zertifikat checken. Es ist sehr häufig, dass eine Verunreinigung vorkommt. Deswegen am besten sich daran ein bisschen orientieren. Und das sollte auf jeden Fall auch ausgewiesen sein. Und was anderes, einfach weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich packe mein Kollagen immer in den Kaffee und da habe ich schon sehr häufig gehört, ja, das sollte man aber ja nicht machen, weil da wird das ganze Kollagen kaputt. Das ist Blödsinn, weil Kollagenpeptide sind sehr, sehr hitzestabil. Die halten auch 200 bis hin zu 300 Grad Celsius aus. Also insofern ist ein Kaffee mit 80, 90 Grad oder ein Tee mit 80, 90 Grad kein Problem. Und das wird dadurch auch nicht irgendwie irreversibel zerstört, als dass es der Körper da nicht mehr verwerten kann. Also insofern, Collagen, Coffee ist ein real thing. Es macht auf jeden Fall Sinn, kann man machen. Es löst sich in heißen Getränken oder in warmen Getränken sogar besser als in kühlen Getränken. Löst sich einfach ein bisschen schneller auf. Insofern ist das bei Kaffee, finde ich, eine ganz gute Variante oder halt eben auch in Tee.
Also ich meine, Kaffee ist schon feiner, weil du natürlich einfach mehr Geschmack durch den Kaffee mitbekommst. Und wenn du es einfach nur in Wasser auflöst, wenn es keinen Geschmack hat, das Kollagenpulver, ja, also es gibt Angenehmeres, dann macht man es lieber einen Shake, ne? Also,
das stimmt.
Also ich glaube, ja, also es ist halt einfach nicht lecker. Also es schmeckt halt einfach nach nichts und ist ein bisschen klebrig, ne? Das muss man halt einfach wissen. Ja.
Genau. Jetzt gibt es ja auch noch vegane und vegetarische Optionen. Das ist ja kein Kollagen, außer es ist dieses rekombinante humane Kollagen. Das ist was anderes. Aber das ist nicht das, was wir meinen, sondern es gibt ja Kollagenvorläufer, Kollagenbooster, die ein paar Aminosäuren kombinieren und dann auch noch Vitamin C zum Beispiel mit dabei haben, Zink mit dabei, Astaxanthin mit dabei. Was kann man von diesen Produkten halten?
Genau, also es gibt auf jeden Fall erste Anzeichen von Studien, dass die relativ ähnlich gut wirken. Also das sind im Grunde einfach die wichtigsten Bestandteile von Kollagen zusammengeführt. Das gehört dann Hydroxyprolin dazu, Glycin und irgendwas anderes noch, das fällt mir gerade nicht ein.
Prolin, Hydroxyprolin und
Glycin. Ah ja, ja, sowas, ja, sowas, genau. Prolin noch, habe ich vergessen. Manchmal ist auch noch L-Lysin mit drin. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt interessante Studien da draußen, bis jetzt noch nicht viel, dass es eine ähnliche Wirkung am Ende hat und gar nicht so viel Unterschied macht. Aber es ist jetzt auch noch nicht so richtig klar. Das heißt, man kann auf jeden Fall dazu greifen, wenn man auf jeden Fall ein veganes Produkt will, auch eins will, wo auf keinen Fall ein Tier für gestorben ist, weil am Ende diese Kollagenpulver sind hauptsächlich von Rindern und diese Rinder sind tot, weil sonst würde man nicht an die Knochen rankommen. Das heißt, wenn man das auf keinen Fall möchte, dann kann man dazu schon greifen und wird wahrscheinlich einen positiven Effekt haben. Ob das jetzt gleichwertig ist, ist aus meiner Sicht noch nicht abschließend geklärt. Das muss man ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, sehr, sehr spannend und sehr, sehr vielversprechend.
Das würde wieder ein bisschen dafür sprechen, dass vielleicht Proteinpulver doch eine ganz gute Idee ist, ne? So rein von der Logik her, weil man ja, also diese veganen Kollagenvorläufer, die liefern ja Aminosäuren, ne? Also Bausteine, um Kollagen dann im Körper herzustellen. Das macht ja Proteinpulver im Grunde auch. Also wäre sogar mal spannend, nicht eine dreiarmige, sondern eine vierarmige Studie zu machen. Und hier hat man Kollagen, hier hat man einen veganen Vorläufer, dann hat man noch Proteinpulver und dann hat man noch ein Placebo. Das wäre praktisch die Kollagen-Master-Studie und dann noch ein paar tausend Leute, die man da durchschleust. Falls jemand da draußen zuhört und die Möglichkeiten hat, sowas umzusetzen, let's go. Wir stellen auch gerne Produkte zur Verfügung. Das ist kein Problem.
Wir funden gerne ein bisschen mit. Also auch wenn ein Industry-Funded dabei steht.
Ja, genau. Also ja. Wenn man das nicht möchte, gibt es sicher auch noch andere Möglichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, also auch noch nicht Jahrzehnte. Die ersten Produkte sind da vor 3-4 Jahren rausgekommen. Am Ende ist es so ein bisschen die Frage, diese veganen Produkte, die sind teurer als ein tierisches Produkt, also natürlich eine Variante für Leute, die sich einfach vegan oder vegetarisch ernähren, dafür natürlich eine super Alternative. Am Ende, was besser ist, kann man nicht sagen, gibt keine Daten. Ne? Ja. Also es gibt keine direkten Vergleiche zwischen normalem Kollagen. Also insofern muss man das auch sehen. Und bei den tierischen Quellen hatten wir schon gesagt, das meistens kommt es aus Rindern. Es gibt aber auch marines Kollagen, das aus Fischen kommt.
Beziehungsweise Korallen hauptsächlich, glaube ich, auch.
Korallen, ja. Genau. Ja. Und auch da ist schwer zu sagen, was ist jetzt besser. Ne? Ist es jetzt das Marine, ist es das Bovine, was jetzt aus Rindern, aus glücklichen, wie es heißt, irischen Weiderinden kommt? Kann man nicht sagen. Die Daten gibt es nicht.
Nee, gibt's nicht. Also wie gesagt, auch ein Großteil der Studien ist aus meiner Sicht auch mit dem Rinderkollagen gelaufen, ja, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also insofern fährt man da natürlich mit der safesten Variante. Aber es ist auf jeden Fall auch plausibel, dass die anderen gleich gut sind. Ne? Das vielleicht schon noch dazu gesagt. Ne?
Wenn wir noch beim letzten kleinen Longevity-Nugget bleiben, sage ich mal, in Kollagen, du hast ja schon gesagt, da steckt auch Glycin drin. Glycin ist per se auch ein spannendes Longevity-Molekül. Ne? Einfach, also Kollagen ist auch immer eine Glycin-Quelle für den Körper. Ja. Egal, ob es jetzt tierisch ist oder ob es jetzt die Vorläuferkomplexe sind, die veganen, vegetarischen. Also insofern kann da auch Glycin noch einen guten Beitrag leisten, vor allem wenn es um das Thema Schlaf geht.
Ja.
Da ist Glycin noch sehr wichtig. Heute lasse ich dich mal das Wrap-up am Ende der Folge machen.
Ob ich das überhaupt kann?
Du kannst gleich eine schöne Zusammenfassung machen.
Naja, also was haben wir heute gelernt oder was haben wir heute eigentlich im Grunde nochmal für uns auch zusammengefasst? Das hat uns ja auch nochmal gut getan. Kollagen, da ist was dran. Also die Studien sind durchweg positiv. Wir haben eigentlich auch aus meiner Sicht debunked, was diese neue Meta-Analyse aus dem letzten Jahr gebracht hat, dass es tatsächlich überhaupt keinen Effekt hat. Das stimmt so nicht. Also das ist einfach nicht richtig. Wurde aus meiner Sicht in der Studie auch einfach falsch dargestellt, ob böswillig oder nicht. Es war auf jeden Fall einfach nicht wirklich konstruktiv, finde ich. Also es war einfach, man hätte kritisieren können, okay, es gibt zu wenig nicht industry-funded Studien. Okay, Gehe ich mit, stimmt natürlich, sind offensichtlich nur 9 von irgendwie mehreren 100, ne? Aber das ist auch der einzige Kritikpunkt, den wir gerade haben, ne? Und das ist halt so ein bisschen schade. In die Gegenrichtung muss man wiederum sagen, es ist nicht ein Produkt, was jetzt ein Gamechanger für dein Leben sein wird. Es hat einen klinisch relevanten Effekt. Der ist aber jetzt auch nicht riesig. Der ist messbar, aber nicht riesig. Und deswegen sollte man sich da auch nicht zu viel von erhoffen. Sehr relevant ist es für Sportler, die einfach regelmäßig sehr ausführlich Sport machen. Gegebenenfalls auch Läufer oder Radler weniger. Ich würde sagen, Läufer ist wahrscheinlich so ein klassisches Beispiel, wo du viele so Mikro-Erschütterungen hast. Und es ist auch sehr, sehr relevant für Frauen, die sich in den Wechseljahren und auch danach befinden, weil da eben die Kollagenproduktion einstürzt. Vor allem für Frauen, die sich nicht entscheiden, irgendwie eine Hormonersatztherapie zu machen und Östrogen irgendwie exogen zuzuführen. Ne? Also das vielleicht auch nochmal so generell. Am wichtigsten haben wir gesagt, Haut, Gelenke, Recovery. Wir brauchen dringend einen Vergleich mit Proteinen. Das haben wir immer noch nicht. Da gibt es auch keine Studie dazu. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, wie gesagt, solange man einen Mehrbedarf hat, auch einfach der mechanistisch erklärbar ist, irgendwie durch deinen Lifestyle, sei es eben Sport oder sei es eben auch dein spezifisches Alter, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Kollagen zu nehmen. Wenn man jetzt in Anfang 20 ist, ja, kann man wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre warten, sich das Geld sparen und erstmal in andere Dinge investieren.
Außer es steht wie bei uns eh neben der Kaffeemaschine, ja, und dann kannst du dann einfach reinmischen.
Wenn es der Arbeitgeber bezahlt, dann ist es was anderes.
Eine andere Voraussetzung. Nee, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich habe da eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es von eurer Seite her Fragen gibt, dann bitte einfach schreiben podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren auf Spotify oder YouTube. Wir schauen uns das gerne an, beantworten das auch. Es sind auch wieder einige neue Wünsche für Themen reingekommen, für verschiedene Folgen, unter anderem auch das Kollagen-Thema heute. Das hat sich dann ganz gut ergeben, weil wir uns auch selber sehr für das Thema interessieren. Also insofern da gerne Bescheid geben, gerne schreiben. Wir schauen uns das an und nehmen das dann gegebenenfalls auf unsere Roadmap für die weiteren Themen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Max.
Danke und ciao.